So, guten Morgen. Wir sind am Schluss der Herbstferien, gell? Letzten Sonntag der Herbstferien. Eigentlich ist noch Ferien. Fühlen das noch? Die einen haben es gehabt. Die einen sind vielleicht am Strand oder in den Bergen. Und es geht uns so richtig gut erfüllt. Da ist das Thema heute erfüllt. Hey, so wie geht es dir, wenn du so deinen Batterietank siehst? Hey, ist er eher so da unten? Oder jetzt hat vielleicht die Ferien hat vielleicht dazu beigetragen, dass der Tank ein bisschen aufgefüllt worden ist. Für das sind die Ferien eigentlich da, gell? Um sich regenerieren, wieder auffüllen, für nachher einen Arbeitsalltag, der wieder startet bei den einen. Hey, vielleicht sagst du, ja, jetzt ist wirklich gut, die Batterie ist voll. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht hat es nicht so geklappt. Vielleicht geht es einmal so, dass die Batterie nach einer Woche Ferien, dann nach einem Tag gerade wieder unten ist. Und man sich schon wieder nach der nächsten Ferien sehnt. Das Thema Erfüllung. Und da reden wir heute. Erfüllt sein. Aber es geht um eine Erfüllung, die besser ist als Ferien. Stell dir vor. Erfüllung besser als ein Campingstellplatz direkt beim Meer. Eine Erfüllung besser als irgendwie 5 Sterne All-Inclusive-Hotel in Ägypten. Eine Erfüllung sogar besser als eine Wanderung über die Nebelgrenze im Alpstein. Eine Erfüllung, die mehr, die tiefer geht als all das. Weil da ist so etwas wie ein Loch in unserer Seele. Das ist irgendwie das Erlebnis der meisten Menschen auf dem Planet. Dass sie merken, da ist eine Sehnsucht in ihrer Seele. Ein Loch, das irgendwie mit nichts auf dieser Welt gefüllt werden kann. Ja klar, wenn man dann mal auf dem Sentis oben steht und auf das Nebelmeer runter schaut und so ein bisschen denkt, all die Arme, die da unten hocken und das geniesst, das tut schon gut. Aber so schnell kommt das Loch wieder zurück. Und selbst wenn du dort oben auf dem Sentis ein Zelt aufbaust, deine Wohnung dort rauf verschiebst, nach ein paar Wochen oder einem Monat wird es auch wieder normal. Das gleiche mit einem Sandstrand. Das Loch in unserer Seele, das hat nicht die Form von einer Palme. Die schönste Palme kann es nicht füllen. Wir sind in unseren Flitterwochen am schönsten Sandstrand gewesen, wirklich Paradies pur. Ich weiß nicht, ob man es schön noch haben kann. Weißer Sand, Palmen, Meer. Ja, und so nach etwa einer Woche ist es ein bisschen langweilig geworden. Und nach 10 Tagen haben wir gedacht, ja, jetzt ist es auch gut, um wieder heimzugehen. Schon krass, he? Der Loch in unserer Seele hat nicht die Form von einer Palme. Es hat auch nicht die Form von einem Camper. Es ist irgendetwas anderes, was unsere Seele braucht, um wirklich erfüllt zu sein. Und Johannes Hartl hat mir gesagt, dass die Form von dem Loch unserer Seele ist gottförmig. Und ich glaube, der C.S. Lewis ist gesehen, hat mir gesagt, wenn wir eine Sehnsucht in uns haben, wo man mit nichts auf dieser Welt wirklich befriedigen und erfüllen, dann bedeutet das, dass wir mehr für mehr gemacht sind als allein die Welt. Das Loch unserer Seele ist gottförmig. Er muss füllen. Und er macht das durch seinen Heiligen Geist. Er füllt mit dem Heiligen Geist, ist das Thema von heute Morgen. Und eigentlich gibt es 2 Arten, wie Gott, der Heilige Geist, die dritte Person in der Dreieinigkeit, zu dir kommt. 2 Arten, 2 Formen. Die erste Form, wie Gott, der Heilige Geist, kommt, ist durch eine geistliche Wiedergeburt. Johannes 3 schreibt von dem, dass Gottes Geist kommt und uns neu macht, uns neues Leben gibt. Er kommt und er macht dich von, die Bibel sagt, geistlich tot zu lebendig. Er erweckt dich zu neuem Leben. Er schenkt dir ein nigelnagelneues Leben. Du bist eine neue Kreatur in ihm. Eine geistliche Wiedergeburt. Titus 3,5 sagt es folgendermaßen: Der Geist in uns. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Der Heilige Geist kommt in dich und er bewohnt dich. Er sagt, ich nehme Wohnung ein in dir. Hey, ich bin auf Wohnungssuche und jetzt komme ich zu dir und ich ziehe ein. Und weißt du, das Gute? er zieht nicht mehr aus. Er ist gekommen zum Bleiben. Er zieht dich und bleibt in dir. Da ist Gottes Geist in uns. Und das ist eine bleibende Sache. Die Bibel sagt auch, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Da ist ein Stempel drauf, ein Siegel, und da wird nicht gebrochen. Es ist gemacht. Gottes Geist lebt in dir, wenn du dein neues Leben empfangen hast. Wenn Jesus deine Schuld hat dürfen abwäschen und der Geist Gottes in dich hineingekommen ist. Das ist die erste Dimension. Aber dann gibt es eine zweite Dimension, wie Gott, der Heilige Geist, zu uns kommt. Und die steht auch im Titus 3,5. Da haben wir gelesen, er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Und dann steht, diesen Geist, der Heilige Geist, hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen. Seht ihr da? Das ist die zweite Dimension. Gottes Geist über uns. Der Heilige Geist wird über uns ausgossen. Er gießt sich aus. Das ist wie ein Wasserhahn. Der läuft. Wasserhahn ist eingeschaltet worden am Pfingsten. Und der läuft. Und wir sind wie ein Glas und müssen immer wieder unter den Wasserhahn runter und aufgefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist wie eine Dusche. Du kannst drunter stehen und dich erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Das ist eine zweite reale Dimension, wie Gottes Geist wirkt. Und was absolut genial ist, das Wort in reichem Maß, das ist im Griechischen Pluis. Und das bedeutet, dass der Wasserhahn nicht einfach ein bisschen tröpfelt. Der ist voll oben. Da gießt es. Gott ist nicht gießig mit seinem Heiligen Geist. Im Gegenteil, er ist nicht knausrig. Da ist nicht irgendeine tröpfelnde Dusche, sondern er macht volle Hahnen auf. Da meint der Wort, in reichem Maß. Vollgas. Gottes Geist gießt sich aus. Und das ist nicht eine einmalige Sache. Dein Glas muss immer wieder unter den Wasserhahn. Immer wieder. Der Geist wohnt in dir, Wohnung, einzogen, er zieht nicht mehr aus. Aber der Geist über dir, der sich ausgießt, immer wieder, der Glas muss runter. Der Glas muss runter. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist wie Benzin oder heutzutage wie ein Elektroauto. Du musst immer wieder einstecken. Der muss wieder aufgetankt werden. Es muss wieder aufgeladen werden. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist muss immer wieder passieren. Es ist Benzin für dein geistliches Leben. Und ohne den Geist Gottes läuft nichts. Jedenfalls geistlich läuft nichts. So ein bisschen Christsein spielen kann man ganz gut. Und ein bisschen Religion klappt auch ohne ihn. Aber geistliches Leben geht nur mit dem Benzin vom Heiligen Geist. Und in dieser Serie, wo wir drin sind, Leben, wo Alltag auf Wunder trifft, da wünschen wir uns genau, dass wir in unserem Alltag erfüllt mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Dass unser geistlicher Tank immer wieder voll ist. Und wisst ihr, wieso er so voll ist? Damit er gebraucht werden kann. Gottes Geist ist nicht zum Selbstzweck in uns. Er will uns bewegen. Das Benzin ist auch nicht einfach Benzin, wie man Freude hat daran und vielleicht noch gut schmeckt. Die einen denken da. Es hat auch einen Zweck. Der Zweck ist, dass das Auto fährt. Genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Er hat immer einen Zweck, wenn er in dieser erfüllenden Kraft kommt. Aber jetzt ist die Frage, wie sieht das aus? Das ist immer so ein bisschen die Frage. Da wird so ein bisschen unangenehm, unsicher. Ja, was bedeutet das, wenn Gottes Geist uns erfüllt? Und ich habe letztens jemanden getroffen, der war bis oben voll mit Heiligem Geist. Ey, bis an den Deckel. 100% gefüllt mit Gottes Geist. Akku im grünen Bereich am Blinken. Okay? Voll mit dem Heiligen Geist. Das Loch in seiner Seele gestopft. Und ich möchte dir die Person vorstellen. Ich muss schauen, ich glaube, ja, sie ist heute da. Bin ich froh. Und ich stelle euch die Person vor. Weil wir brauchen ein Bild von einer wirklich geisterfüllten Person. Wir brauchen das. Wir müssen ein Bild haben, wie das aussieht. Wie verhält man sich, oder? Wie ist man, wenn man geisterfüllt ist? wird man so ein bisschen Achtsamkeitsspezialist, oder? Redet nur noch in Zeitlupen und läuft ganz langsam, oder? So achtsam über jedem Stäubli in der Luft. Oder wird man so ein bisschen crazy Christ mit weißem Anzug und sagt so, Feuer und Glück heilt um und so. Wie ist man, wenn man mit dem Geist Gottes erfüllt ist? Das ist noch eine gute Frage. Darum stelle ich euch jemanden vor, ein gutes Vorbild von einer geisterfüllten Person. Das ist in Lukas 3. Das ganze Volk ließ sich von Johannes taufen. Und da kommt Jesus dazu. Auch Jesus wurde von ihm getauft. Und auf einmal, während Jesus noch betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam auf Jesus herab. Jesus wird mit dem Heiligen Geist erfüllt an seiner Taufe. Die Person, womit bis oben voll ist mit Heiligem Geist, ist Jesus Christus. Gell, ihr habt schon Angst gehabt, dass ich jemanden von euch da vorne nehme und so und sage, so, jetzt nehmen wir noch. Die Person, die 100% voll ist, erfüllt mit dem Heiligen Geist, Akku bei 100%, ist Jesus. Wenn du ein Vorbild suchst von einer wirklich geisterfüllten Person, dann schau auf ihn. Schau auf ihn. Der Johannes der Täufer, wo Jesus tauft, der redet selber über das, was er erlebt hat bei dieser Taufe. Und er sagt Folgendes. Er sagt, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Bei dieser Taufe hat der Johannes gesehen, wie der Himmel sich geöffnet hat, der Geist Gottes wie eine Taube oben herabgekommen ist und er ist geblieben auf Jesus. Er ist geblieben. Und Jesus hat die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebraucht. Er hat es gebraucht. Das ist doch spannend. Wie viel mehr brauchen wir es? Wie viel mehr? Wenn Jesus es nötig hat, um erfüllt werden mit Gottes Geist. Sein Glas war konstant unter dem Wasserhahn. Und wir sind ja im Lukas-Evangelium. Da jetzt gerade nicht, aber wir sind im Lukas-Evangelium. Und der Lukas findet, er ist so ein bisschen der Heilige Geist-Fan vom Neuen Testament. Es gibt keine Person im Neuen Testament, die mehr über den Heiligen Geist schreibt als er. Apostelgeschichte und Lukas-Evangelium. Immer und immer wieder beschreibt er, wie Gottes Geist am Wirken ist. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn für unseren Alltag, für unser Leben. Wir brauchen ihn, um erfüllt zu werden, damit er dankvoll ist. Und quäl dich nicht mit dieser Frage, ob du ihn hast oder nicht. Das ist so eine Frage, die sich auch Christen darüber quälen. Er wohnt in dir, wenn du ein neues Leben hast durch Jesus Christus. Er hat Wohnung in dir genommen. Punkt. Versiegelt. Aber heb dein Glas immer wieder unter den Strom vom Geist Gottes. Lass dich erfüllen von ihm. Lass dich erfüllen. Jesus macht das. Und es passieren zwei Sachen. Gerade unmittelbar, nachdem der Geist Gottes kommt. Und wir gehen ins Erste rein. Zwei Sachen, die passieren, nachdem Jesus erfüllt wird vom Heiligen Geist. Das Erste ist eine Stimme vom Himmel. Wir lesen das. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel. Und die hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Wo der Heilige Geist kommt, spricht Gott, der Vater, aus dem Himmel über seinen Sohn. Seht ihr, drei Einigkeit versammelt. Der Sohn, die Stimme vom Vater, der Heilige Geist. Und der Vater sagt zu Jesus, dem Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Und an dir habe ich Freude. Das sind unglaubliche Worte. Und es ist auch zu einem ganz interessanten Zeitpunkt. Bis zu dem Zeitpunkt der Taufe hat Jesus noch nichts gemacht. Er war etwa 30 gewesen. Wir lesen eigentlich wirklich fast nichts von ihm. Einmal noch so eine Situation mit 12. Er hat noch sein öffentliches Wirken gestartet, noch kein Wunder vollbracht, noch niemand geheilt, noch keine Predigt gehalten. Es war noch ein unbeschriebenes Blatt gewesen. So der Track Record, oder? So der Leistungsnachweis, da ist noch nichts drin gestanden. Aber Gott, der Vater, sagt, du bist mein geliebter Sohn und ich habe Freude an dir. Nicht wegen irgendetwas, was du gemacht hast. Nicht, weil du Menschen heilst und mein Reich ausbreitest. Nicht wegen irgendetwas, was du gemacht hast, sondern wegen dem, wo du bist. Und du bist mein geliebtes Kind. Und das hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Der Heilige Geist kommt und zuerst, was passiert, ist Bestätigung von Identität. Und liebe Väter, unter euch, der Satz, auch Mütter, aber doch irgendwie nochmal mehr Väter. Der Satz, sagt den Satz eins zu eins euren Kind. Eins zu eins. Ich sage das meinen Buben so oft, sehr oft am Abend im Bett, ich sage, Micha, du bist mein geliebter Sohn. Ich habe dich gern, ich liebe dich. Und ich habe Freude an dir. Das ist Identitätszuspruch. Und das mit dem Freude ist spannend. Ich habe das Gefühl, Freude hat fast mehr Kraft als die Liebe. Nicht theologisch, aber in unserem Sprachgebrauch. Wir lieben alles Mögliche. Wir lieben den Kaffee, das schöne Wetter und die Partnerin oder die Frau. Oder so. Im gleichen Satz. Das Wort Liebe ist so ein bisschen für alles brauchbar geworden. Aber wenn man sagt, ich habe Freude an dir, dann drückt das Zustimmung aus und Stolz. Wenn ich meinem Bub sage, ich habe Freude an dir. Unglaublich stark. Und die Stimme kommt unabhängig vom Leistungsnachweis. Du bist mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn und ich habe Freude an dir. Sagt das euren Kind. Weil irgendwann kommt der Moment, wo sich euer Kind fragt, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Und ja, wir hoffen, dass sie wissen, dass sie sagen, Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind und ich habe Freude an dir. Aber wenn sie auch wissen, dass die Eltern das sagen, dass sie wissen, ich bin Sohn, ich bin Tochter von meinem Papi und meiner Mami und sie haben Freude an mir und haben mich gern, sie lieben mich. Unglaubliche Kraft. Unglaubliche Kraft. Und der Satz, der gilt auch dir. Gott sagt das über dir. Er sagt, du bist mein geliebtes Kind, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter und ich habe Freude an dir. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott Freude hat an dir? Wirkliche Freude? Hey, dass sein Gesicht strahlt, dass er Freude hat? Er hat Freude an dir. Und die heiligste Art, wie du Gott kannst ehren, ist, wenn du dich freust über Gottes Freude an dir. Verstehst du? Wenn du Gott ehren willst, mal alle Religiosität auf die Seite tun, ich glaube, die heiligste Art, wie du das machen kannst, ist, wenn du dich freust über seine Freude, die er hat über dir. Weil der Austausch von Freude ist er. Wenn ich mich freue über meinen Bub, wenn ich am Abend sage, ich habe Freude an dir und er freut sich auch, hey, das tut, weißt du, wie gut. Wenn er daran zweifelt, wenn es ihm egal ist, wenn er sagt, ah, das ist jetzt vielleicht ein bisschen stolz, wenn ich mich freue an der Freude von meinem Papa über mir, merkt ihr, der geht kaputt. Sie zerschmelzt gerade. Deine Freude über Gottes Freude an dir verherrlicht ihn. John Piper hat mir gesagt, Gott ist am meisten verherrlicht in dir, wenn du am tiefsten erfüllt und erfreut bist in ihm. Okay, ist noch spannend. Wir sind alle irgendwie auf der Suche nach Erfüllung und nach Freude in unserem Leben. Und ich glaube, Gott sagt dir, das Problem ist nicht, dass du dich zu fest danach sehnst, nach Erfüllung und Freude, sondern nicht fest genug. Wenn du möchtest Gott ehren, dann mach's zu einem Ziel, dass du tiefe Erfüllung und Freude findest in ihm. Und das Ergebnis ist, Gott ist verherrlicht über dein Leben. Dein Ziel, deine Sehnsucht nach Freude und Gottes Ziel nach Ehre sind nicht im Konflikt. Das Erste, was mit dem Heiligen Geist kommt, ist die Stimme vom Himmel, die Identität ausspricht. Und dann kommt das Zweite. Und das Zweite ist ein bisschen unerwartet. Wir sind in Lukas 3 und jetzt gehen wir in Lukas 4. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Das Zweite, was passiert, ist, dass nach dem Flash, Heilig Geist Flash, oder der Himmel aufgeht, passiert ein unerwarteter Rang. Und zwar geht der Weg in die Wüste. Lukas 4. Vom Heiligen Geist erfüllt, da haben wir's, ging Jesus vom Jordan weg und er wurde vom Geist in die Wüste geführt, 40 Tage lang. Und dabei wurde er vom Teufel auf die Probe gestellt. Er voll mit dem Heiligen Geist, dankvolle, bis zum Rand. Noch mit dem Echo in den Ohren von dieser Stimme vom Vater, geliebter Sohn, hab Freude an dir. Wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt? In die Wüste. Was für ein Kontrast. Vom Wasser vom Jordan, wo er getauft wird, in die Trockenheit der Wüste. Von der Oase mit den Palmen in die Kälte und Dürre der Wüste. Das biblische Wort ist Eremos. Die Wildnis, der abgeschiedene Ort, der kahle Ort, die Öde. Und da ist eine Realität vom Leben. Das ist eine Realität von deinem Leben und von meinem Leben. Dass die Erfüllung mit Gottes Geist dich nicht einfach auf irgendeinen Weg führt, wo einfach leicht und wunderbar ist. Manchmal schon. Manchmal erlebst du das, dass du so am Strand entlang fährst, erfüllt vom Heiligen Geist, im Auto schiebst unten, die Hand draussen und so der Wind ins Gesicht, oder? Und da gibt es und das ist schön. Aber manchmal führt dich der Geist in die Wüste, in die Wildnis. So passiert es mit Jesus. Es ist die Realität von so vielen Personen in der Bibel, dass sie so Wüstenzeiten erfahren haben. Wildniszeiten, die nicht einfach sind, die nicht schön sind, die nicht komfortabel sind. Der Mose, 40 Jahre in der Wüste als Schafhirt. 40 Jahre. Ohne Vision. 40 Jahre, bis er dann zu dem brennenden Dornbusch kommt, wo Gott ihn beruft. Das Volk Israel, auch 40 Jahre durch die Wüste gewandert. 40 Jahre, bevor sie, übrigens zu dem gleichen Jordan, wo Jesus getauft worden ist, in das versprochene Land kommen. Der Elia, 40 Tage in der Wüste, auf seiner Wanderung zum Berg Horeb. Hagar, verstoßen in die Wüste. Doch gerade dort in der Wüste begegnet ihr der Engel Gottes und sagt der bekannte Satz, sie sagt der bekannte Satz, du bist der Gott, der mich sieht. Dort in der Wüste. Der König David versteckt sich in den Höhlen der Wüste, bevor er auf den Thron in Jerusalem kommt. Der Jakob flüchtet ebenfalls in die Wüste und er schläft auf einem Stein. Und dort in einem Traum sieht er, wie sich der Himmel mit der Erde verbindet, wie die Leitern und die Engel auf und ab gehen. Wüste. Die Wüste wird immer wieder zu einem Ort von Zurüstung und Berufung in der Bibel. Im Prophet Hosea sagt Gott Folgendes. Er sagt, doch jetzt will ich dir freundlich zureden. Ich will dich in die Wüste führen. Und dort zu deinem Herzen sprechen. Von dort aus werde ich dir deine Weinberge zurückgeben und das Tal von Achor bedeutet Unglück. Zum Tor der Hoffnung machen. Die Wüste wird zu einem Ort der Zurüstung und Berufung. Gott wird dir dort freundlich zureden. Die Erfüllung mit Gottes Geist hat ganz, ganz viele Facetten. Und auch die beiden, die ich jetzt nenne, das ist nicht alles. Da gibt es so viele andere Aspekte. Aber wenn Gottes Geist dich erfüllt, dann kommt die Stimme vom Himmel. Du wirst bestätigt in deiner Identität. Du weißt, wer du bist. Und immer mal wieder führt er dich in die Wüste. Aber er führt dich dorthin, um dich dort neu zu berufen. Um das Tal von Achor zu einem Tor der Hoffnung zu machen. Er wird dir dort freundlich zureden. Ebenfalls der C.S. Lewis hat mir gesagt, Gott flüstert zu uns in unserer Freude. Er redet durch unser Gewissen, aber er ruft in unserem Leid. Und so viele von euch haben das erlebt, dass dann, wenn Gott euch in schwierige Zeiten hineingeführt hat, in so Wüstenzeiten, in Zeiten von Trockenheit oder Kälte in der Nacht und Hitze am Tag, dass ihr dort erlebt habt, wie Gott so tief und eindringlich zu euch redet, wie er euch behebt, wie er freundlich zu euch redet. Und das ist immer wieder Gottes Absicht in der Wüste, um aus einem Tal von Achor ein Tor von der Hoffnung zu machen. Und vielleicht nimmst du das Wort heute Morgen, wenn du dich in dieser Zeit befindest. Wenn Gottes Geist dich in so einen Eremus, in eine Wüstenzeit hineingeführt hat. Wenn es vielleicht nicht einfach die Stimme vom Himmel ist, sondern die Versuchung in der Wüste. Das Tal vom Unglück, das wird zu einem Tor der Hoffnung. Es wird zu einem Tor der Hoffnung. Gott wird Berufung über dir aussprechen. Alles Unglück und Leid ist nicht verschwendet. Er wird freundlich zu dir reden. Jesus ist 40 Tage in dieser Wüste. 40 Tage, er wird versucht vom Teufel. Und nach 40 Tagen kommt Jesus aus dieser Eremos, aus dieser Wüste, aus dieser Öde wieder raus. Und weißt du, wie er rauskommt? Der Lukas sagt es uns. Sehen wir es? Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Botschaft von ihm verbreitete sich in der ganzen Umgebung. 40 Tage Wüste, 40 Tage Versuchung, Hunger, Durst, nicht Komfort, unangenehm. Und er kommt raus in der Kraft vom Heiligen Geist. Hineingeführt, erfüllt vom Geist, rausgeführt in der Kraft vom Heiligen Geist. Und Ben darf wieder vorkommen. Ich möchte die Frage heute stellen. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, wollen wir das? Wollen wir das? Weil es ist nicht nur angenehm. Es bedeutet nicht nur, dass das Leben jetzt eben richtig Sonnenuntergang, schön warm und alles komfortabel wird. Das bedeutet es nicht. Erfüllt vom Heiligen Geist bedeutet nicht Komfort. Aber die tiefste Erfüllung. Es ist ein bisschen eine riskante Angelegenheit. Weil das Ziel vom Heiligen Geist eben nicht dein Komfort ist, sondern sein Königreich. Die Form von dem Loch in deiner Seele ist nicht die Form von Komfort, sondern es ist die Form von dem König. Aber das Einzige, was die tiefste Erfüllung bringt, ist, wenn Gott dich ganz ausfüllen darf, wenn er alles darf haben von dir. Alles. Wenn Gottes Geist dich erfüllen darf. Und das ist eine Aufforderung, die die Bibel immer wieder uns macht. Sie sagt, lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Als Aufforderung. Epheser 5,18. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Galater 5,16. Wandle im Geist. Lauf im Geist. Römer 8,14. Lass dich leiten vom Heiligen Geist. Lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Ich möchte dich fragen heute Morgen, ob du das einmal neu so Gott zusprichst und sagst, Gott, bitte komm, ich möchte mein Glas heute Morgen unter den Wasserhahn vom Heiligen Geist stellen. Bitte komm, erfüll mich. Bitte füll dir das Loch in meiner Seele, dort, wo immer wieder der Tank runtergeht. bitte komm. Ich möchte die Stimme hören vom Himmel. Und ja, ich möchte mich führen lassen von dir. In die Wüste, aus der Wüste, in der Wüste. Du darfst tun, was du möchtest. Und ich möchte noch beten. Und ich möchte dich bitten zum Aufstehen, wenn du kannst. Wenn wir jetzt in die zweite Zeit vom Lobpreis gehen. Und der Vers in Epheser 5,18, wo steht, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, der geht noch weiter. Und dort steht, indem ihr geistliche Lieder singt. Spannend, oder? Lass dich erfüllen, indem ihr euch geistliche Lieder zusingt. Lass dich erfüllen, indem ihr Gott anbetet und preiset. Lass dich erfüllen, indem du Gott die Ehre gibst, die er verdient. Und vielleicht ist es heute Morgen, indem du dich freust an seiner Freude über dir. So möchte ich dich einladen in eine Zeit der Anbetung, wo wir uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Und ich möchte auch noch ein Gebet sprechen für Menschen, die heute Morgen da sind, die sagen, ich kenne das überhaupt nicht. Gar nicht, das ist wie alles neu für mich. Und du sagst vielleicht, nein, der Heilige Geist, der wohnt nicht in mir. Ich kenne Jesus nicht, ich bin nicht gewaschen, rein gewaschen von meiner Schuld. Das neue Leben, das habe ich auch nicht. Dann ist der erste Schritt, dass du im Glauben zu Jesus kommst und sagst, Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich schaue auf dich als meinen Retter. Heiliger Geist, schenk mir das neue Leben. Komm in mich, nimm Wohnung ein. Ich tue die Türen auf von meinem Herz. Und Gott klopft immer wieder dran. Und ich mache die Türen auf. Du darfst reinkommen in mein Leben. Und ich möchte beten für dich, wenn du das bist heute Morgen. Und dann im zweiten Gebet, dass wir erfüllt werden dürfen, immer wieder neu von Gottes Geist. Danke, Jesus, dass du da bist und dass du klopfst. Wir haben es in Offenbarung 3,20 gelesen, du klopfst an der Tür von unserem Herz. Und du möchtest Wohnung einnehmen in uns. Und ich bitte für Menschen, die heute Morgen da sind oder im Stream mit dabei sind, die dich nicht kennen, die dann nicht erlebt haben, wie ein neues Leben passiert. Wie die geistliche Wiedergeburt passiert, wie sie zu einer neuen Schöpfung werden. Bitte öffne jetzt die Türen. Bitte hilf, um die Türen zu öffnen. Bitte öffne blinde Augen. Bitte schenk Glauben. Ich möchte dich auffordern, wenn du da bist, mach dir ganz bewusst, so in einem inneren Schritt, öffne die Tür von deinem Herzen und sag, Jesus, du darfst einziehen. Geist Gottes, du darfst einziehen. Jesus, ich schaue auf zu dir. Du darfst das Loch in meiner Seele füllen. Du darfst Gott Herr und König sein über mir und meinem Leben, meiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich werde dein Kind. Ich nehme die Stimme an, die sagt, ich bin geliebter Sohn und geliebte Tochter. Und ich nehme die Stimme an, die sagt, Gott hat Freude über mir. Gott hat Freude über dir. Und Geist Gottes, bitte komm. Ah, du bist da. Das Wasser fließt. Der Staudamm ist offen. Bitte hilf uns, um immer wieder drunter zu stehen. Um all die vielen Sachen von dieser Welt und unserem Leben, die uns füllen, bis an den Rand, um Prioritäten wieder ordnen. Um uns unter dich zu stellen. Unter das lebendige Wasser. Zum Geist Gottes von dir gefüllt werden. Bitte füll uns neu. Ich möchte bitten, dass du Menschen fühlst mit deiner Kraft, die sich in der Wüste befindet, die in dieser Eremos sind, in dieser Abgeschiedenheit, in dieser Öde, in dieser Wildnis, wo kein Komfort ist, wo nicht schön ist, wo unangenehm ist, schmerzhaft, Leid. Danke, dass du dort freundlich ihnen zuredest, dass sie deine freundliche Stimme, die Freundlichkeit Gottes dürfen erleben. Auch wenn alle Umstände unfreundlich sind, wenn es Dornen hat und Disteln, du bist freundlich. Und danke wird das Tal von Achor zum Tor der Hoffnung. Amen. Und so gehen wir in die Zeit vom Lobpreis.